Sverlon beobachtete Eins und seine beiden Begleiter, während sie den verschlungenen Wegen durch die Trümmerwüste folgten. Nicht jede Unebenheit konnte von den Prallfeldern ausgeglichen werden, und so schwankte die Kabine manchmal hin und her, als glitten sie mit einem Boot über die Wellen eines Ozeans. Zumindest stellte sich Sverlon eine Schifffahrt so vor. Bisher hatte er nicht einmal die finanziellen Mittel besessen, um zu den wenigen Kunstseen von Archels zu reisen. Die Akoniden reagierten mit keinem Zucken der Augenlider oder Lippen, weder auf die Begleiterscheinungen des Transports noch auf das bizarre Gelände. Sie schwiegen. Und falls sie miteinander kommunizierten, dann in einer Art und Weise, die für Sverlon nicht ersichtlich war. Hinter den zerkratzten Fensterscheiben glitten die Hügel und Ebenen der Bedshed vorbei. Als habe jemand Öl in ein Becken voller Wasser geschüttet, lagen bunte Schleier über der Landschaft. Rostrote Bänder überzogen akonitblaue, kantige Anhöhen. Grün angelaufene, gläserne Kristallgebilde durchzogen quecksilbrige Flächen, die wie Seen inmitten der grauen, staubigen Einöde aus Beton- und Metallplastiktrümmern ruhten. Nach etwa einer halben Tonta hielt das Fahrzeug an. Der Wortführer der Bedsh Moasi öffnete die Tür und forderte sie auf, auszusteigen. Sverlon und die Akoniden folgten ihm bis zu einem steil aufragenden, rechteckigen Klotz. Er prangte vor einem Gebirge, das nach tektonischen Verschiebungen aus den Subetagen Bachdachts bis zu 1000 Meter in die Höhe gewachsen war. Glänzende, wie geschmolzen und erstarrt wirkende Säulen reichten in Form einer Klaue vom obersten Rand des Klotzes bis hin zum Boden. Ihre Gruppe durchquerte die archaisch anmutenden Kolonnaden und trat durch ein quietschend zur Seite fahrendes Tor in den Berg ein. Im Eingang drehte sich der Wortführer zu ihnen um und zeigte auf die Begleiter von Eins. »Die müssen hier bleiben.«
»Auf keinen Fall«, widersprach der kleinere und bulligere von beiden.
»Dann müsst ihr unverrichteter Dinge den Rückweg antreten.« Eins trat einen Schritt zurück. Sverlon fürchtete, er würde tatsächlich umkehren. Oder schlimmer noch, die Lage eskalieren lassen und Gewalt anwenden. Doch der Akonide drehte bloß den Kopf und sagte über die Schulter hinweg,
»Wartet hier auf mich.«
»Uns unaufgefordert zu folgen ist gefährlich«, warnte der Wortführer. Er ging voran in den schummrig beleuchteten Eingangsbereich des Berges. Das Tor schloss sich hinter ihnen. Dampf strömte in die Schleuse, umhüllte sie, bis eine klare Flüssigkeit an ihren Anzügen hinabrann. Zischend wurde er wieder abgesaugt und ein zweites Tor öffnete sich.
»Du kannst die Schutzmaske und Brille nun abnehmen«, sagte ihr Führer zu Sverlon. »Und deinen Folienhelm einfalten, Akonide. Ihr seid dekontaminiert. Und der Weg, den wir nehmen, ist vor der Strahlung und den giftigen Gasen der Bedshed geschützt.«
Man heftete Sverlon und Eins Störsender an die Anzüge und verband ihnen die Augen. Sverlon wusste aus Erfahrung, dass es zumindest für ihn ein Ding der Unmöglichkeit darstellte, sich die verschlungenen, auf und ab, hin und her führenden Gänge zu merken, die in die Tiefen des Berges führten. Die Störsender hätten daher ausgereicht, den Ort, an den sie geführt wurden, geheim zu halten. Jemand fasste Sverlon am rechten Arm und zog ihn mit sich. Sie durchquerten die niedrige Eingangshalle über knirschenden Untergrund und betraten eine Fläche, die metallisch unter ihren schweren Stiefeln klang. Ein flaues Bauchgefühl überkam Sverlon, als würde er fallen.
»Ein Aufzug«, erkannte er.
Die Trümmerhändler benutzten sie des Öfteren, da die an Stahlseilen hängenden Konstruktionen nicht so anfällig für die Störeinflüsse der Bedshed waren. Nach einer oder zwei Millitontas hielt die Aufzugkabine an. Sie gingen weiter durch die Gänge, die Sverlon aufgrund der gedämpft klingenden Stimmen eng erschienen, passierten Wohneinrichtungen, was er den Gerüchen entnahm, die ihren Weg eine Zeit lang begleiteten. Es wurden Backmischungen in Wasser verrührt, Knetmaschinen surrten. Es duftete nach Hefe und frischem Brot. Bahilarische Schoten, die vor einigen Monaten spottbillig und in Massen verkauft worden waren, dünsteten würzig duftend. Sverlon hatte den Trümmerhändlern damals einen günstigen Transport organisiert.
»Ist Saprest ebenfalls hier entlang geführt worden?«, fragte Eins wie aus dem Nichts heraus.
Ihr Führer schien überrumpelt, doch nach kurzer Pause hörte Sverlon ihn antworten.
»Nein. Mit ihm wurde an einem anderen Ort verhandelt. Aber die Person, die mit euch sprechen wird, hat auch seine Reise zum Relikt autorisiert.«
»Also hat diese Person, zu der du uns führst, eine exponierte Stellung in euren Reihen«, stellte Eins fest.
»Ja, das hat sie. Gedulde dich noch. Wir sind bald da.
Die Gerüche wechselten. Schweiß und andere Körperausdünstungen herrschten vor. Kinder lachten. Hinter einer Tür keuchte ein Mann zu spitzen Lustschreien einer Frau. Jemand applaudierte und feuerte sie an. Beinahe gelang es Verlon, sich zwischen diesen Mehandor, die allen Widrigkeiten zum Trotz ihr Leben genossen, wohlzufühlen. Nicht ohne Grund pflegte er als einer der wenigen einen guten Kontakt zu ihnen. Und doch hätte er nicht mit ihnen tauschen wollen. Ihn zog es zurück in den freien Weltraum. Die Stimmen, das Gelächter und Geschimpfe, das Scheppern von Bechern und Geschirr blieb hinter ihnen zurück. Wieder benutzten sie einen Aufzug. Sverlon vernahm das Dröhnen und Surren von Maschinen. Vielleicht dienten sie der Umwälzung, Filtrierung und Klimatisierung der Luft. Energieerzeuger hörten sich seiner Erfahrung nach anders an. Allmählich zerrte es an seinen Nerven, nicht sehen zu können, wohin sie gingen. Es folgte ein weiterer Aufzug, dann wechselten sie auf ein Förderband und stiegen schließlich meterweit Treppen hinab. Die Stufen schwangen und klapperten unter ihren Schritten. Es roch metallisch und nach Schmierölen.